Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Ob sich Berlin für die Expo 2035 bewirbt, das ist die übernächste Weltausstellung, das ist noch nicht klar, aber im Hintergrund wird heftig daran gearbeitet. Wir reden über erste Ideen und Konzepte. Die russische Opernsängerin Anna Netrebko kehrt ans Opernhaus Zürich zurück, das Opernhaus des Jahres. Darüber wird vor allem politisch, weniger kunstkritisch debattiert. Wir machen beides. Und rücken die Architektin und Designerin Charlotte Perriand in den Vordergrund. Das bedeutet, Le Corbusier mal zur Seite zu schieben, denn der hat sie schamlos in seinen Schatten gestellt. Die Gesellschaft der Zukunft gestalten, sich unser Leben von morgen vorstellen. Das war das Motto der Expo 2025, der diesjährigen Weltausstellung im japanischen Osaka. Vor kurzem ist sie zu Ende gegangen. Und seit letzter Woche ist klar, Berlin möchte 2035 die Nachfolge antreten. Aber auch vorher eine internationale Bauausstellung realisieren und eine Olympiabewerbung durchziehen. Vielleicht ein bisschen viel. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich umgehört. Gibt es denn reale Chancen für eine Expo Berlin?
Also ich glaube, die Chancen sind auf jeden Fall mal sehr viel größer als die für die Olympia-Bewerbung. All die, weil die Olympia-Bewerbung von Berlin mag ja in Berlin ganz groß geschätzt werden und vielleicht gibt es auch in Deutschland ein paar Unterstützer dafür. Aber das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, das sieht vor sich immer nur das Trauma 1936 und die Nazi-Spiele. Das heißt, die werden mit Sicherheit die Spiele nicht wieder nach Berlin vergeben, weil sie einfach die Panik haben, dass die Bilder von 1936 von Leni Riefenstahl überblendet werden mit den Bildern von den dann aktuell stattfindenden Spielen. Insofern halte ich das persönlich für vollkommen ausgeschlossen, dass Berlin den Zuschlag bekommt. Die Bewerbung kann man ja trotzdem mal machen. Geld ausgeben lohnt sich immer. Bei der Expo ist das ganz anders. Die Expo ist nämlich eine Veranstaltung, die kommt von unten, die kommt nicht so sehr vom Senat. Und sie ist auch inzwischen von der Industrie- und Handelskammer. Die hat mal 250.000 Euro reingegeben. Das ist aber eigentlich nicht viel Geld bei so einem Etat, der nötig sein wird. Es ist eine Initiative von unten, von Geschäftsleuten aus Berlin, auch von einigen Künstlern, von so Leuten, die sich für die Stadt interessieren einfach. Und ich glaube, alleine das schon gibt der ganzen Sache einen ganz anderen Drive.
Die Expo findet alle 5 Jahre statt. Die nächste also 2030, dann im saudi-arabischen Riad. Sollte es dazu kommen, dass sich jetzt für die darauffolgende Weltausstellung 2035 Berlin bewirbt. Wie soll diese Expo aussehen? Was für ein Konzept ist da in der Entwicklung?
Also es gibt jetzt eine Sonderausgabe des Tipp-Magazins. Das ist unser lokales Kulturmagazin. Da sind ganz viele tolle Fotos drin. Oder Animationen. Das sind natürlich keine Fotos, sondern Animationen und Zeichnungen. Wie soll die Stadt dann aussehen? Also ganz viel Wasser mitten in der Innenstadt oder der Fernsehturm animiert in einer weitgehend freigeräumten Innenstadt, in der dann lauter Stadtmonumente stehen. Interessanterweise nicht das Berliner Stadtschloss zum Beispiel. Das heißt, da wird von vornherein schon so ein Image aufgebaut. Berlin als die Stadt des Neuen, des Dynamischen, des Aufbruchs auch in eine Zukunft. Dann ist da eben auch mal ein Bild zu sehen aus Kreuzberg, ziemlich eindeutig aus Kreuzberg, auf der die ganze Straße begrünt ist. Okay, aus der Perspektive von Kopenhagen, von Paris, von Barcelona ist das total normal. In Berlin ist die letzte Regierung genau über eine solche Straßenbegrünung gestürzt. Also insofern, das ist schon ziemlich mutig, was die da vorstellen. Dann gibt es schwimmende Häuser und neue Wohnungsbauprogramme und alles Mögliche.
Das sind jetzt aber Bilder, Entschuldigung, die einfach für Ideen stehen. Das soll ja nicht so umgesetzt werden.
Nein, nein, es sind einfach nur Bilder, die den Leuten Lust machen sollen und die vor allem die zentrale Botschaft rüberbringen. Diese Expo soll nicht auf einem Messegelände stattfinden, nicht irgendwo vor der Stadt, wie zum Beispiel in Hannover damals, 2000, sondern sie soll in der Stadt stattfinden. Die Stadt selber soll eigentlich zur Expo werden. Und das ist wirklich was Aufregendes.
Was sind denn noch Unterschiede zu Weltausstellungen jetzt etwa in Osaka oder der Expo 2000 in Hannover?
Ja, die Weltausstellungen haben ja eine große Geschichte, die bis 1851 zurückgeht, bis zur ersten großen Weltausstellung in London. Für die wurde dann gleich der Glaspalast gebaut, das damals konstruktiv modernste Gebäude, das es überhaupt gab. Oder die Weltausstellung 1889 in Paris mit dem Eiffelturm, also dem Symbolbau überhaupt für Moderne, obwohl er technisch gar nicht so modern war, aber das ist egal. Das ist ein Symbolbau gewesen. Und das zum Beispiel ist eine wichtige Angelegenheit für Weltausstellungen immer gewesen. Wir wollen einen neuen Symbolbau haben. Davon ist bis jetzt in Berlin gar nicht die Rede. Sondern man will die Stadt, die existiert, weiterbauen. Offensichtlich. Das ist so die Grundidee. Das zweite ist eben ganz wichtig. Weltausstellungen finden im Normalfall auf einem, wie gesagt, abgelegenen Gelände statt. In Osaka hat man sogar eine eigene Insel aufgeschüttet, nur damit man ein Gelände dafür bereitstellen konnte. Und dann präsentieren sich dort die Nationen in eigenen Pavillons. Auch Deutschland hat sich wieder einen großen Pavillon geleistet. Und die Gewerbe, die verschiedenen, also von der Elektroindustrie über die Autoindustrie, über ja eigentlich alle Gewerbe einmal durch. Das ist ein ganz standardisiertes Programm. Das wird seit 1851 eigentlich so durchgezogen. Und ja, auch da scheint man in Berlin neue Wege gehen zu wollen. Wie die genau aussehen werden, das, ja, ich meine, die sind ganz am Anfang ihrer Planung.
Ja, aber so eine Zielidee, was will man erreichen?
Man möchte gerne die Stadt zum Thema einer Expo machen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Erde in großen Metropolenregionen. Im Umkehrschluss heißt das übrigens, knapp die Hälfte der Bevölkerung wohnt nicht in Metropolenregionen, das heißt in Kleinstädten, das nur mal am Rande gesagt. Aber man möchte das Leben in der Stadt zeigen und man möchte vor allem auch klar machen, das Leben in der Stadt wird die Zukunft sein. Und wie gehen wir mit dieser Zukunft um in Zeiten des Klimawandels? Der Klimawandel ist jetzt nicht nur in Deutschland so ein bisschen an den Rand des politischen Interesses gerückt, aber für alle Planer ist das das zentrale Thema. Mhm. Wie werden die Städte in 50 Jahren aussehen?
Natürlich wollen die planenden Investoren damit ja auch Geld verdienen, aber es scheint kein reines Kommerzereignis zu sein.
Na, kommerziell wird das auf jeden Fall. Und da sind auch eine Menge Geschäftsleute dabei und das war auch immer ein Teil der Weltausstellung. Dort sollte eben auch das Gewerbe, die Industrie der Welt zusammenkommen, kommuniziert werden und sollte in die Welt wieder ausstrahlen. Also nicht umsonst sind eben die ersten großen Weltausstellungen immer die gewesen, wo dann die Elektrizität vorgestellt wurde oder davor schon das Gas oder wo das Automobil vorgestellt wurde oder wo neue Wohnungsbauideen um 1900 ganz intensiv in Paris debattiert wurden. Das heißt, Weltausstellungen sind immer auch hochkommerziell gewesen, aber in einer ganz anderen Art und Weise kommerziell, als es das IOC ist. Es gibt nicht eine Organisation, die bestimmt darüber, wir machen jetzt irgendwo Olympische Spiele im Vergleich, sondern es gibt eigentlich ein Interesse der jeweiligen Nationen oder der Städte, wir wollen etwas machen. Und dann kommen selbstverständlich auch kommerzielle Interessen dazu.
Welche Schritte sind denn jetzt nötig, damit es tatsächlich zu einer Berliner Bewerbung kommt?
Na, erstmal müssen sich die Berliner einigen. Das wird schon ein ganz eigenes Thema werden, weil diese Stadt ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie sich irgendwie mal schnell einigt. Und 2035, das sind 10 Jahre, das ist im Normalfall ganz okay als Planungszeitraum. Also die als Weltausstellung geltende internationale Bauausstellung von 1957 in West-Berlin hatte nur 5 Jahre Vorbereitungszeit. Aber man muss sich erstmal einigen, das ist das eine. Und dann muss das über diverse nationale Gremien gehen. Und dann muss es vor allen Dingen zu einem Bureau International des Expositions gehen. Das sitzt in Paris. Und das ist die internationale Weltausstellungsorganisation, die vergibt diese Termine, damit sich die Sachen nicht überschneiden. Das war übrigens am Anfang der Weltausstellungsgeschichte durchaus häufiger mal der Fall.
Ist denn mit großen Protesten zu rechnen, wenn das Thema jetzt breiter in die Öffentlichkeit kommt?
Ich denke auf jeden Fall, weil es ist natürlich auch ein erregendes Thema. Es ist ein Thema, an dem jeder mitsprechen kann und auch jeder mitsprechen will. Die AfD hat jetzt gleich mal erstmal mitgeteilt, ja, das Ganze muss technologieoffen stattfinden. Technologieoffen ist in der rechten Szene in Deutschland der Tarnbegriff für, ja, auch Automobile mit Benzinbetrieb müssen dort gezeigt werden können. Die wird es voraussichtlich in 10 Jahren in China gar nicht mehr geben. Das heißt, so eine Sachen werden zweifellos ein großes Thema werden. Und wie gesagt, eine grüne Straße in Berlin ist immer noch ein ganz großer Aufreger, mit dem kann man eine Wahl verlieren.
Nikolaus Bernau über die Ideen für die Expo 2035 Berlin. Die Planenden wollen die Hauptstadt wieder zur Weltmetropole machen. Danke, Nikolaus.
War eine Freude.
La Forza del Destino, die Macht des Schicksals. Die Neuinszenierung der berühmten Verdi-Oper in Zürich, die sorgt vor allem für Aufmerksamkeit, weil der neue Intendant Matthias Schulz die russische Sängerin Anna Netrebko als Leonora besetzt hat. Es ist ihr erster Auftritt in Zürich nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und über Netrebkos Haltung zum Putin-Regime wird seitdem heftig diskutiert, weil sie sich angeblich nicht stark genug davon distanziert hat und in früheren Jahren auch Putins Wahlkampf unterstützt hat. An der New Yorker Met ist sie deshalb eine Persona non grata, nicht so in Zürich. Jörn Florian Fuchs hat die Debatten verfolgt und die heutige Premiere miterlebt. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, wie begründet Intendant Matthias Schulz, warum er Anna Netrebko nach Zürich zurückgeholt hat?
Er hat lange mit ihr gesprochen, er kennt sie ja auch lange schon, hat sie mehrfach in Berlin engagiert. Es gab ein großes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung und das hat auch für eine Debatte hier gesorgt, pro und contra. Er sagt, nach allen Gesprächen ist er eben zu der Einschätzung gekommen, hier hat man es wirklich mit einer integren Künstlerin zu tun und als Künstlerin wird sie hier engagiert. Und ich tendiere auch dazu, ihm zuzustimmen. Es gab nämlich von der Gegenseite dann Kommentare, ja, vielleicht sei es sinnvoll, dass eben dieser Troll oder wie es auch in einem Fall hieß, diese Drohne von Putin, die sie sei, dass sie, wenn sie schon auftritt, zumindest ihre Gage für die Ukraine spende. Das sind natürlich alles sehr, sehr starke Reaktionen. Die sind auch von den Gruppierungen dort, die hier auch protestiert haben heute, durchaus nachvollziehbar, finde ich. Es gab vor und nach der Aufführung ein paar Leute, die vor dem Opernhaus eben protestiert haben. Ich konnte mit einer Aktivistin, sage ich mal, auch sprechen und die war wirklich sehr am Wasser gebaut und sehr, sehr berührt davon. Und man hat aber dann den Eindruck, wenn man dann ein bisschen nachhakt, aber was ist jetzt die ganz konkrete Kritik? Es geht eigentlich darum, dass Netrebko auch inzwischen zu einer Projektionsfläche geworden ist für die einfach unglaubliches Leid erfahren haben und die jetzt einfach auch jemand suchen, an dem sie das irgendwie auslassen können. Also ich habe von ihr keine Äußerungen erlebt oder auch keine Reaktion in den letzten Jahren, die jetzt darauf hinweisen, dass sie dem Regime nahe steht. Eher wirklich im Gegenteil. Ich glaube schon, da geht's um das Thema Sündenbock. Und da würde ich dem Intendanten Schulz schon zustimmen. Man kann sie engagieren, aber es gibt ja keine Verpflichtung, wie in New York. Man muss sie ja nicht engagieren, man muss sie ja auch nicht ansehen und anhören.
Anna Netrebko gilt also als die führende Interpretin der Leonore in Verdis La Forza del Destino. Hören wir sie mal. Anna Netrebko fleht um Frieden in Verdis Die Macht des Schicksals. Jörn Florian Fuchs, es war angekündigt, dass die argentinische Regisseurin Valentina Carrasco die Handlung der Oper, die mitten im Krieg spielt, in eine imaginäre Schweiz verlagern würde. Was ist das für eine Interpretation?
Das ist vielleicht erstmal eine gar nicht so blöde Idee. Wir sind irgendwie in der nahen Zukunft. Die Schweiz wird angegriffen von, weiß man nicht ganz genau von wem. Da gibt es am Anfang ein Video mit lauter Nachrichtenclips. Und dann haben wir auf der Bühne den Abend über zerschossene Räume. Wir haben die Vereinten Nationen in Genf etwa. Wir haben andere Gebäude und da spielt sich die ganze Handlung ab. Das ist leider erstmal ein Einwand, dass das handwerklich oft nicht funktioniert. Man hat nicht den Eindruck, dass mit den Figuren wirklich richtig gut gearbeitet wurde. Da ist manches auch verstolpert und unfreiwillig komisch und zunehmend, muss ich sagen, wird ein bisschen mulmig bei diesem ganzen Setting. Vor allen Dingen, wenn dann gegen Ende Anna Netrebko, sprich Leonora, im zerschossenen Vereinten Saal der Vereinten Nationen in Genf mit einem Maschinengewehr steht. Also wer auf so eine idiotische Idee kommt, so ein Bild, das natürlich leicht dann viral gehen kann und vielleicht auch wird, so ein Bild zu schaffen, das sie da auch nicht sagt. Also gerade in dieser angespannten Situation erspare ich mir und allen anderen so etwas. Das ist mir völlig rätselhaft. Und ansonsten ist diese Inszenierung, finde ich, ziemlich missglückt. Man langweilt sich bald. Es sind auch so Gewaltszenen, so kleine, die immer wieder auftauchen. Aber das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist eine interessante Idee, die aber, finde ich, sehr schwach umgesetzt wird.
Alle Augen und Ohren waren also vermutlich vor allem auf Anna Netrebko ausgerichtet. Wie war sie denn ansonsten, also auch sängerisch vor allem bei der heutigen Premiere und überhaupt, wie war der Abend musikalisch?
Also es gibt schon einen Grund, warum man sie besetzt, auch gerade für diese Partie. Es heißt jetzt nicht, dass es nur eine gibt, die das so singen kann, aber es gibt auf jeden Fall eine Weltklasse-Sängerin, die man heute erlebt hat. Die Stimme ist etwas schlanker geworden, sie war zuletzt so ein bisschen verschattet manchmal mit mehr Vibrato. Das ist wieder zurückgenommen, sie ist fast etwas jugendlicher geworden, könnte man sagen. Das ist hinreißend gesungen in den Spitzentönen, wirklich überragend, überwältigend, zu Tränen rühren. Es ist ein insgesamt ziemlich gutes Ensemble auch. Es gibt ihren Bruder George Petean singt das, der das mit viel Kraft, mit viel Power auch macht. Die kleineren Partien sind toll besetzt an diesem Abend. Wir haben eine wahnsinnig gute musikalische Leistung von Gian Andrea Noseda, der einen Verdi dirigiert, der die ganzen Brüche und schnellen Wechsel in diesem Stück auch wirklich herausarbeitet. Das ist ganz großes Klangtheater. Es gab einen total Rein- und Ausfall für mich, das ist Yusuf Ivasov als Don Alvaro. Das ist eben der Geliebte von Leonora. Das ist der Ex-Lebensgefährte auch übrigens von Anna Netrebko. Und die beiden traten oft schon im Doppelpack auf, heute auch. Das ist eine der hässlichsten Tenorstimmen, muss ich sagen, die ich kenne. Und der war heute besonders hässlich. Und der Applaus war höflich, freundlich und er hat gar nicht mehr aufgehört, sich zu verbeugen. Also ich finde das wirklich eine Besetzung, die ich ganz freundlich indiskutabel nenne. Der Rest musikalisch fantastisch. Eine große Empfehlung. Hingehen, die Augen zumachen und vielleicht warten, ob Ivasov, ich sehe gerade im Programm, Ivasov singt sowieso nur die ersten Partien und danach kommt Riccardo Massi. Also dann lohnt sich das.
Ja, und Florian Fuchs über Anna Netrebkos Rückkehr ans Opernhaus Zürich, La Forza del Destino von Giuseppe Verdi. Herr Fuchs, vielen Dank.
Gerne.
Fazit.
Zur Stunde gehen die letzten Konzerte des Jazzfest Berlin über die Bühnen verschiedener Clubs und am Hauptort, den Berliner Festspielen, ging das Programm gerade zu Ende. Von dort kommt gleich unser Kritiker Tobi Müller live ins Studio. Aber erstmal hören wir einen Auftritt, der ihm besonders gut gefallen hat bei dieser 62. Jazzfest-Ausgabe in Berlin. Die Band des US-Schlagzeugers Micaiah McCraven. Der US-Schlagzeuger Micaiah McCraven beim Jazzfest Berlin. Deutschlandfunk Kultur hat das Konzert vergangenen Freitagabend live übertragen. Und Tobi Müller hat das Festival von Anfang an bis Ende verfolgt, bis gerade eben kurz vor Schluss. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was ist so besonders an Micaiah McCraven?
Klingt eigentlich fast ein bisschen wie Jazzrock, ne? Was wir gehört haben, gerade der Ausschnitt. Und das ist eher ungewöhnlich tatsächlich, gerade wenn man von seinen Alben kommt. Aber was ihn ausmacht seit gut 10 Jahren, seit er diesen Ruf sich erworben hat, ist das Denken von Hip-Hop mit der Praxis, mit dem Können, mit der Kunst, mit der Virtuosität von Jazz kurz zu schließen. Mit ganz verschiedenen Bands, die er fast auf der ganzen Welt oder zumindest in der westlichen Welt aufnimmt und dann aber zurück ins Studio geht und das bearbeitet eben wie ein Hip-Hop-DJ und dann Edits darstellt. Das heißt, was wir auf den Alben hören, das ist gerade ein neues erschienen, 4 Kurzalben, Off the Record heißen die, ganz tolle Sache, ist viel kühler, viel konzeptioneller und live artet das so ein bisschen aus in riesen Jams, die spielen auch Soli und so weiter. Sehr ungewöhnlich eigentlich und also viel, viel, viel schneller als auf Platte. Mhm. Das ist wirklich ein anderer Künstler, wenn man den live sieht. Ich habe ihn schon oft gesehen. Ich tendiere fast ein bisschen zu den Aufnahmen. Man macht das ins Programm natürlich auch, um ein bisschen bitten, eine jüngere Klientel anzusprechen. Beim Jazzfest, das ist ja, gibt es ja auch immer ein bisschen Reibungen, gerade in der Direktion von Nadine Deventer. Da hat sie auch viele Zugeständnisse gemacht ans ältere Publikum, zum Beispiel David Murray, ein, glaube ich, End-70er Tenorsaxophonist, sehr toll, der mit einer Band gekommen ist, dann leider aber auch, das gibt so Ausrutsche, das gibt es manchmal schon fast niedlich zu sehen, wenn dann seine Frau kommt und ein Gedicht auf Französisch aufsagt und sich dazu bewegt und meint, nix, wo kommt jetzt das genau her? Und die meisten haben auch nicht gemerkt, ist es wirklich seine Frau? Ja, es ist seine Frau. Man war dann froh, dass sie wieder weg war, also für alle Beteiligten irgendwie. Aber das kann man so an einem Abend sehen. Also so ein Hip-Hop-Thinking, wenn man so möchte, und halt einfach ein alter, großer Tenorist, der dann jeweils zeigt auf die Solisten, jetzt bist du dran, ich gehe auf der Bühne und komme in 5 Minuten wieder.
Das Motto des Jazzfest Berlin war diesmal Where do you run when the world's on fire? Also wo rennst du hin, wenn die Welt brennt? Das ist ein Zitat aus einem aktuellen Song des amerikanischen Jazzgitarristen Mark Rebo. Gestern Abend war er live zu erleben. Was steckt in diesem Stück?
Ja, ein ganz toller Gitarrist. Einfach erstmal, es ist schwer zu sagen, was da wirklich drinsteckt. Where do you run when the world's on fire? Das Mark Rebo muss ein bisschen sehen, wo er herkommt. Das war der Mann, der den großen Platten von Tom Waits ab 85 bis Mitte der 90er Jahre diese komisch quietschigen Gitarrensounds gemacht haben, die manchmal fast kubanisch klangen, wie alte kubanische Musik. Dann wieder eher afro-karibisch, dann war da auch viel Blues dabei. Das war Mark Rebo. Daneben hat er Noise-Gitarren gespielt, ganz komische Sachen. Und macht eigentlich wirklich, man kann ihn nicht einordnen in den letzten 40 Jahren. Und das war ein sehr intimes Konzert mit 2 akustischen Instrumenten. Nur 2-mal hat er ein bisschen Lärm gemacht auf einer elektrischen Gitarre. Wirklich ganz verletzlich, aber der hat einfach so eine Haltung, der kann alles spielen. Ich habe vor dem Konzert mit ihm gesprochen und habe gesagt, Mark, sag mal, weißt du eigentlich, dass hier dein Song zum Festivalmotto geworden ist? Und er hat mir das dann so erklärt.
The world's not completely on fire. It's not Armageddon yet. So I guess there's still some room for action. It's a religious song as written by the Carter family. They knew where they wanted to run. I don't know where I can or will or want to run. We better figure out something so we don't have to run. We better walk before they make us run.
Diese Stimme, mit der hat er auch sehr schön, sehr stark mikrofoniert gesungen, hat mir sehr gut gefallen. Er sagt, die Welt brennt noch nicht, wir sind noch nicht in der Apokalypse. Die Carter Family, das war tatsächlich eine Family, die diesen Song 1930 geschrieben und gespielt hat, hat natürlich einen anderen Hintergrund. Sie rannte zu Gott, when the world is on fire. Es war sehr religiös grundiert. Al Rebo ist natürlich jüdischer Agnostiker aus New Jersey, der lange in New York gelebt hat und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht genau, ob ich wohin rennen möchte und wo ich hinrennen möchte. Das ist so mein Take eigentlich des Ganzen. Und wir müssen vor allem aufpassen, dass wir nicht gezwungen werden, irgendwohin rennen zu müssen.
Mark Rebo und Macaya McRaven, das sind ja jetzt beides etablierte Musiker. Mhm. Beide definieren Jazz sehr weit. Und das Jazzfest Berlin steht derweil ja eher in der Tradition des experimentellen Jazz. Mhm. Was starrt denn da heraus?
Es gab viele skandinavische Ensembles, die so ein bisschen beides gemacht haben, also mal ein bisschen free gespielt haben, experimentiert, dann wieder Tunes dazwischen, also Kompositionen gespielt. Das fand ich eher meistens ein bisschen brav, aber heute Abend gab es nochmal 2 Beispiele davon. Sehr wichtig für dieses Festival ist auch das Moabit Imaginarium. Das ist schon zum 3. Mal, ist ein Stadtteilprojekt. Ne? Geht das Festival in diesen Stadtteil Moabit, ein eher strukturschwacher Stadtteil, arbeitet mit MusikerInnen vor Ort zusammen, die gehen in Schulen, machen zusammen Filme, machen Musik und eine Band davon hat tatsächlich heute zum ersten Mal im Festival die Zentralbühne gekriegt. Also irgendwie 10 Leute waren dann für 10 Minuten da zu sehen. Das fand ich eine schöne Geste zu sagen, wir machen das nicht nur weit weg hier von Wilmersdorf, im Haus der Berliner Festspiele, sondern wir nehmen die jetzt mal rein. Aber musikalisch braucht es halt manchmal wirklich nur ein Flügel und einen Mann wie Pat Thomas, ein ungefähr 2 Meter großer schwarzer Pianist aus England, aus Oxford, der einfach mal zeigt, was Jazz dann auch ist. Das ist halt Dynamik, das ist Überraschung, das ist laut und leise sei, das ist drauf hämmern. Wie ein Schlagzeug, dann wieder sehr lyrisch spielen. Wir hören kurz rein. Das ist das Jazzfest, wie wir es ein bisschen kennen, was mir auch immer sehr gut gefällt, wirklich im Moment, weil man nimmt da an etwas teil, was gerade entsteht. Ich finde das sehr erfrischend, wie man an der Hand genommen wird und so einem Musiker folgen kann. Das gab es auch immer wieder. Ansonsten würde ich sagen, dass sich schon die Vorlieben der KuratorInnen, also Nadine Deventer, die das leitet und mit Peter Markesack aus Chicago zusammen kuratiert, auch mit Henning Bolte, der eher so ein bisschen den europäischen Raum im Blick hat, dass sich da viele Sachen wiederholen. Also ich habe jetzt viele Musiker gesehen, die schon etliche Male da sind. Das ist schön im Zeichen der Kontinuität, aber man würde sich auch mal ein paar neue Schwerpunkte wünschen. Allerdings, das meiste, was wir gesehen haben, hat dann schon wirklich einfach ein sehr tolles Niveau. Also selbst wenn man die Leute schon kennt, denkt man, ja, da bleibe ich gerne noch ein bisschen länger.
Das war das Jazzfest Berlin 2025, bilanziert von Tobi Müller. Wir haben viele Konzerte mitgeschnitten und werden die in den nächsten Wochen und Monaten in unserer Sendung In Concert in voller Schönheit noch präsentieren. Danke, Tobi.
Danke auch.
Als europäische Kulturhauptstadt rückt Chemnitz ja in diesem Jahr eine ganze Reihe von Besonderheiten der Stadt ins Licht. Und auch die Puppentheatersparte des Theaters Chemnitz beleuchtet jetzt ein wenig beachtetes, dunkles Kapitel der Geschichte. Die sogenannten Kindertransporte, die 1938-39 etwa 10.000 jüdische Kinder und Jugendliche aus Deutschland nach England gebracht haben, unter strengen Vorschriften und ohne ihre Eltern. Es war die Rettung vor dem Tod, denn viele der zurückgebliebenen Angehörigen wurden in den Konzentrationslagern ermordet. Das Versprechen, wir werden nachkommen, konnten sie nicht einlösen. Wir werden nachkommen, so heißt auch dieser Theaterabend.
Stellt euch vor, ihr werdet ein Kind. Ihr habt eine Mutter, einen Vater, eine Eisenbahn oder eine Puppe. Ihr habt ein Zuhause. Aber eines Tages schicken eure Eltern euch weg. Die Menschen, die euch das Liebste auf der Welt sind, verlangen von euch, dass ihr loslasst. Aber nicht allmählich, weil ihr größer oder älter werdet, sondern plötzlich, ohne Vorwarnung. Vielleicht habt ihr gerade gelernt, euch die Schuhe zuzubinden, mit denen ihr jetzt in die Welt geschickt. Wir werden nachkommen, sagen eure Eltern. Nur ein Koffer und dieser eine Satz. Wir werden nachkommen.
Wir werden nachkommen. Ein Rechercheabend der Puppentheatersparte des Theater Chemnitz. Für Fazit war Georg Kasch bei der Uraufführung in der Interimsspielstätte Spinnbau. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Wie nähert sich dieses Stück dem Thema der Kindertransporte? Was für Geschichten werden da erzählt?
Also grundsätzlich setzt Wir werden nachkommen auf Einfühlung und auf Empathie. Es gibt diesen Stücktext von Autor Andreas Hilger und da gibt es so zwei Ebenen. Es gibt die Erzählebene, da sprechen die vier PuppenspielerInnen aus dem Heute und nähern sich behutsam dem Thema an. Das haben wir ja eben zum Einstieg gehört. Und dann gibt es die Spielszenen, in denen die drei Puppen zum Leben erwachen. Da ist einmal das jugendliche Mädchen Lore aus Chemnitz und die trifft im Zug nach London die Kinder Aaron und Ruth aus Berlin. Und in London werden sie wieder getrennt. Ruth kommt zu einer englischen Mutter, Aaron bleibt auf einer Schule voller geflüchteter jüdischer Kinder und Lore muss sich bei einem Schneider als Hilfe abarbeiten. Und am Ende erfährt man auch, ob und wie sich die Kinder und ihre Eltern wiedersehen.
Wie sehen denn die Puppen aus?
Die Puppen wirken auf den ersten Blick fast so ein bisschen wie Porzellanpuppen. Die haben so gläserne Knopfaugen und so bürgerliche Kostümchen an. Aber das Tolle ist, dass ihre Gesichter, die haben so eine Müdigkeit, als hätten sie die Erlebnisse, die am Anfang ja noch vor ihnen liegen, schon in ihre Mimik hineingeschnitten. Und das verleiht ihnen einen Ernst, auch eine gewisse Traurigkeit, die sehr berührt und die manchmal die etwas bemühten Dialoge auch vergessen macht.
Sind die lebensgroß?
Die sind realistisch so groß wie Kinder, genau.
Regie führt Christoph Werner. Er leitet die Puppentheatersparte in Halle. Was für Akzente setzt er jetzt?
Na, Christoph Werner ist ja eine ganz wichtige Persönlichkeit. Der leitet seit 30 Jahren diese Hallenser Puppensparte und er war auch mal Chef der Schauspielstar und hat auch das Festival Theater der Welt 2008 in Halle geleitet. Und dass er schon so lange dabei ist, das merkt man seiner gesamten Ästhetik schon so ein bisschen an. Der Abend ist sozusagen in Sepia getaucht, so ein bisschen wie alte Fotografien. Im Hintergrund der Bühne, da steht so ein raumfüllendes blaues Regal mit Lederkoffern und alten Radioapparaten. Und davor spielen sich dann die sehr konkreten Szenen ab. Diese Szenen, da sprechen die vier Spielerinnen oft in so einem Ton, als würden sie eine amerikanische Serie synchronisieren. Und das ist schon so ein bisschen schade, weil es gibt auch so stumme Szenen, in denen alles mit Blicken erzählt wird. Oder wenn der junge Aaron erfährt, dass seine Familie wahrscheinlich ermordet wurde, dann legt er ganz traurig und wie zerstört seinen Kopf auf die Schulter des Puppenspielers. Und das ist ein ganz, ganz berührender Moment. Was mich allerdings auch irritiert hat an diesem Abend, ist, dass es zwar ein Rechercheteam gab und das Stück wohl auf echten Geschichten beruht. Und der Autor Andreas Hilger, der kommt ja eigentlich aus dem Journalismus. Der war viele Jahre Kulturredakteur bei der Mitteldeutschen Zeitung. Aber das Stück, das ist jetzt doch mehr Dichtung als Wahrheit. Dieser etwas altmodische Ton, die Schlager der Zeit, die Kostüme, das verortet das Thema zwar historisch, aber es rückt es auch ganz weit weg von uns. Und das finde ich ein bisschen schade.
Man könnte dieses Stück ja auch als Schauspiel inszenieren, also mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Was ist die besondere Wirkung jetzt beim Spiel der Puppen?
Das Spiel der Puppen ist schon äußerst anmutig und eben diese Gesichter, die Simon Buchegger gestaltet hat, das ist der Puppenbauer, die beeindrucken einen schon sehr. Und dann eben, wenn es diese Gesten gibt, die werden so hinten am Rücken geführt und am Kopf und die sind immer sehr nah dran in den SpielerInnen. Und wenn es dann so ist, dass eine der SpielerInnen zum Beispiel einen Vater spielt oder eine Mutter und die Puppe dann so den Kopf auf die Schulter legt oder auf den Arm oder so, das sind wirklich sehr, sehr berührende Momente.
Das Stadttheater eigene Figurentheatersparten haben, das ist ja eine ostdeutsche Spezialität, auch wenn es insgesamt seit einer Weile ja einen regelrechten Trend gibt zu neuem, modernem Puppen- und Figurentheater. Warum ist das eine ostdeutsche Tradition?
Na, das ist schon klar ein Erbe der DDR, dass eben die Theater mehrere Sparten hatten und dass da die Puppe, also das Figurentheater, mit dazugehörte. Und das gibt es bis heute in Chemnitz, in Halle, Dessau, Bautzen und aber auch in etlichen anderen Städten noch. Und deshalb gibt es ja auch eine Selbstverständlichkeit mit den Puppen, auch die großen, schweren Themen und Stoffe zu erzählen. Und auch, dass die renommierte Schauspielschule Ernst Busch in Berlin, also Berlin-Ost, ein Studiengang für Figurentheater hat, ist ja ein Erbe der DDR. Aus dem kommen viele tolle Leute wie René Marik oder Reinhard Grebe, die heute weit über das Theater hinausstrahlen. Aber diese Verbundenheit mit einem Ort, einem Haus, einem Ensemble, wie hier in Chemnitz, das ermöglicht es dann eben auch, solche Rechercheabende zu machen, die man sonst eher in der Schauspielsparte vermuten würde. Die aber hier durch das Medium der Puppe plötzlich nochmal eine ganz eigene Dringlichkeit entwickelt. Und bei allem, was ich bislang an Wir werden nachkommen kritisiert habe, die Puppen und wie sie geführt werden, die gehören definitiv zu den Stärken des Abends.
Georg Kasch über die heutige Uraufführung in Chemnitz. Wir werden nachkommen, ein Figurentheaterprojekt zur Geschichte der Kindertransporte 1938-39. Dankeschön.
Gerne.
Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Charlotte Perriand ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der Architekturmoderne und doch ist ihr Name weit weniger bekannt als der ihrer männlichen Kollegen, allen voran Le Corbusier. Mit ihm hat Perriand aber 10 Jahre eng zusammengearbeitet und einige Möbelstücke, die unter seinem Namen firmieren, zum Beispiel die tolle gebogene Corbusier-Liege, die gehen auf Charlotte Perriand zurück. Die Kunstmuseen Krefeld widmen dieser Architektin und Designerin jetzt die erste Retrospektive in Deutschland. Zu entdecken ist ein Werk, das gleichermaßen fortschrittsoffen und visionär wie bodenständig und traditionell ist. L'art d'habiter, die Kunst zu wohnen. Marietta Schwarz war bereits dort.
Strandfunde, Totholz, Tierskelette. Variationen von Melkschemeln, dazwischen Fotos vom ländlichen Leben. Und die Alpinistin Charlotte Perriand strahlend im Wanderoutfit, am Felsen hängt oder halbnackt auf dem Gipfel. In ihren abstrakten Zeichnungen mag man Naturformationen erkennen, daneben weisen Architekturentwürfe in ferne Zukunft. wie die klitzekleine Notunterkunft in den Bergen, von der eine Rekonstruktion in Krefeld zu sehen ist. Ein hölzernes Biwak, das außen komplett mit Metallblech verkleidet ist. Man stellt sich vor, wie es sich in einen Leuchtkörper verwandelt, wenn die Sonne oben im Gebirge darauf scheint.
Sie hat ja in vielen von ihren Projekten beides integriert. Das ist nicht entweder oder, sondern es ist beides.
Das Nebeneinander von Fortschrittsmoderne und Bautradition, sagt Katja Budda, Direktorin der Kunstmuseen Krefeld.
Das ist der Blick zurück in die Vergangenheit, auf Traditionen, die einfach gut funktioniert haben. Aber zugleich, dass man die Techniken auch von heute benutzt oder auch bestimmte Materialmischungen.
Die Karriere von Charlotte Perriand beginnt in den späten 1920er Jahren ganz im Geiste der Industriemoderne. Sie ist damals Mitte 20 und steigt ins Büro von Le Corbusier und Pierre Jeanneret in Paris ein, wo sie für die Möbelentwürfe zuständig ist. Die Arbeiten des Ateliers waren damals schwer angesagt und wurden unter anderem im jährlich stattfindenden Salon d'Automne in Paris präsentiert. Dort wurde 1929 eine Musterwohnung gezeigt, die ebenso gut aus den späten 60ern stammen könnte. Die Rekonstruktion ist ein Highlight der Ausstellung. Man betritt ein kleines Wohnzimmer mit Ledermöbeln. Schnittige, halbhohe Einbauschränke aus Glas und Metall trennen den dahinterliegenden Schlafraum, Küche und Bad ab. Alles unter einer Lichtdecke, kalte Atmosphäre, hypermodern. Ein Duschvorhang aus dunkelbraunem Plastik. Auf dem Bett liegt ein Überwurf aus Fellen. Wäre das Licht nicht so ungemütlich, könnte dies auch eine schwülstige Bildstrecke aus einem alten Playboy-Magazin sein. Kein Wunder, dieser Raum war in jeder Hinsicht ein Skandal. Skandalös war allerdings auch, dass die von Perriand entworfenen Möbel später unter dem Namen Le Corbusier zu Design-Ikonen wurden, darunter auch die berühmte Corbusier-Liege LC4.
1929 wurde beispielsweise die Chaise Longue im Namen von Charlotte Perriand, Le Corbusier und Pierre Jeanneret angemeldet. Und 1959, als die Möbel von einem Schweizer Hersteller neu aufgelegt wurden, entfernte Le Corbusier die Namen von Perriand und Jeanneret. 50 Jahre lang kannte man diese Möbel nur unter dem Namen Le Corbusier und den Initialen LC.
Erst ein jahrelanger Kampf, erzählt Jacques Barzac, der zusammen mit Perriands Tochter Pernette den Nachlass betreut, holte die wahren Urheber wieder ans Licht. Die Krefelder Ausstellung ist aufgeteilt auf das Kaiser-Wilhelm-Museum und die von Mies van der Rohe erbauten Häuser Lange und Esters. Sie geht den unterschiedlichen Inspirationsquellen der Architektin nach, die sich nach den 10 Jahren im Corbusier-Atelier immer mehr dem einfachen Leben, dem erschwinglichen Bauen und dem minimalen Wohnraum zuwendet. Bei den Planungen für das Skigebiet Les Arcs schließlich fließen ihre Ideen zusammen.
Und Les Arcs ist ihr Gesamtkunstwerk,
erklärt Co-Kuratorin Valeria Dorogova. Die Grundidee: Skiurlaub für Menschen, die es sich eigentlich nicht leisten können. Charlotte Perriand, die Berge so liebt, realisiert eine Großsiedlung für die Massen. Von der Stadtplanung bis zur vorgefertigten Küche, die per Kran in die Wohneinheiten gesetzt wird. Parallel dazu bodenständiger Innenausbau von lokalen Handwerkern.
Und vielleicht besteht darin die besondere Kostbarkeit von Les Arcs, das ja heute gar nicht mehr auf diese Weise existiert, wie sie es ursprünglich geplant hatte, weil ja die Hotelzimmer alle veräußert worden sind als Eigentumswohnungen. Aber wenn man da in den 70er Jahren hingefahren ist, dann hat man im Grunde genommen eine Retrospektive von Charlotte Perriands Werk sehen können.
Zum Lebenswerk Charlotte Perriands wie zur Designgeschichte des 20. Jahrhunderts gehört auch, dass Kunstmarkt und Möbelindustrie ihre Entwürfe für die Masse nur noch einem kaufkräftigen Publikum zugänglich machen. Doch das ist eine andere Geschichte. Am Ende dieser Ausstellung, die leider weniger sinnlich ausfällt als das Werk dieser viel zu lange nicht beachteten Architektin, hat man verstanden, Behausung bedeutet Schutz, Wärme, Behaglichkeit, ob da nun ein uralter Melkschemel steht oder ein Designklassiker.
L'art d'habiter, die Kunst zu wohnen, die Charlotte Perriand-Retrospektive in den Kunstmuseen Krefeld zu sehen bis zum 15. März nächsten Jahres. Nach dem Reformationstag, nach Allerheiligen und dem Wochenende gibt's an diesem Montag wieder vollumfänglich frische Tageszeitungen. Die Feuilletons vom 3. November hat Arno Orzesik bereits gesichtet.
Friede? Was soll das sein? fragt in der Süddeutschen Zeitung der Politologe Herfried Münkler und feiert zunächst den Westfälischen Frieden von 1648 als ein Kunstwerk des neuzeitlichen europäischen Völkerrechts. Denn danach galt, entweder es herrschte Frieden oder man befand sich im Krieg. Ein Drittes dazwischen oder darüber gab es nicht. Mittlerweile jedoch sei Waffenstillstand zu einer politischen Strategie geworden und die setzt laut Münkler Russland auf perfide Weise ein, und zwar indem der Kreml den Abschluss eines Friedensvertrags mit der Ukraine zur Voraussetzung für den Waffenstillstand im Donbass erklärt, wissend, dass das auf einen Kapitulationsfrieden für die Ukraine als Vorbedingung für die Einstellung der Kämpfe hinauslaufen würde. Russland nutzt also die Bekundung zu Friedensverhandlungen, um den Krieg so lange weiterführen zu können, bis es seine Ziele erreicht hat. Herfried Münkler in der SZ. Die Kriegstüchtigkeit des Herzens beschäftigt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hubert Spiegel bespricht Jette Steckels Inszenierung »Das große Heft« nach Agota Christoph am Schauspielhaus Bochum und erklärt, worum es geht. Weil sie in einer Welt voller Gewalt und ohne Moral leben müssen, beschließen zwei namenlose, etwa 10 Jahre alte Zwillingsbrüder, sich ein Erziehungsprogramm aufzuerlegen, das ein Abhärtungs- und Verpanzerungsprogramm ist. Weil ihnen Liebe und Zärtlichkeit verweigert werden, lernen sie, ohne Liebe und Zärtlichkeit auszukommen. Weil sie geschlagen werden, üben sie, den Schmerz zu ertragen. Weil Emotionen eine unsichere Sache sind, töten sie jedes Gefühl in sich ab. Das große Heft erzählt von einer Education sentimentale in Zeiten des Krieges, Zurüstungen für die Empathielosigkeit. Agota Christoph habe einen der Schlüsseltexte des 20. Jahrhunderts geschrieben, in extremer Verdichtung und immer am Rand des Verstummens, betont der FAZ-Autor Hubert Spiegel und belobigt die Bochumer Aufführung. Es ist ein scharfkantiger Abend, intensiv, eindringlich, beklemmend. Was hier 2 Stunden lang verhandelt wird? Die Überlebenschancen der Menschlichkeit. Was Literatur kann und was nicht, beschäftigt die Frankfurter Rundschau. Judith von Sternburg berichtet aus Darmstadt, wo die Autorin und Übersetzerin Ilma Rakusa mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay ausgezeichnet wurde. Literatur kann keine Kriege verhindern, auch nicht beenden, sagte Rakusa in ihrer Dankrede, so sehr wir uns dies gerade heute wünschen. Aber sie kann ihnen etwas entgegensetzen. Rakusa erinnerte daran, dass der Schriftsteller Serhii Schadan sich der 13. Brigade der ukrainischen Nationalgarde angeschlossen hat und dort unter anderem ein Armeeradio betreibt und dass er weiterschreibe, so es ihm möglich sei. Gedichte, Kurzprosa, Essays. Noch berühmter als der Merck-Preis ist der Georg-Büchner-Preis, der ebenfalls in Darmstadt verliehen wurde, und zwar an Ursula Krechel. In der SZ hebt Claudio Seidel hervor, Krechel habe im Rahmen einer Lesung gezeigt, wie man spricht, worüber alle sprechen und wie man dabei, ohne sich allzu wichtig zu machen, dem Geschwätz die Grundlagen entzieht, das Ressentiment widerlegt und die präzisen Gedanken befreit aus der Geiselhaft des Populismus und der parteipolitischen Kulturkämpfe. Krechel hat nicht zuletzt über Remigration gesprochen, aber laut Seidel ganz anders als dieser Tage üblich. Remigration nennt Ursula Krechel die Versuche, zurückzukehren in das Land, das einen einst vertrieben hat und sich dort wieder zurechtzufinden, was, wie jeder wissen kann und auch allgemein verdrängt wird, den Schriftstellern, die aus dem Exil zurück nach Deutschland kamen, sehr schwer gemacht wurde von denen, die geblieben waren. Und am Ende betonte Ursula Krechel es noch einmal, dass man diesen Begriff nicht den Rechtsextremen überlassen darf, jenen Leuten, die so tun, als ob Remigration für das Exilland eine Befreiung und Erleichterung wäre. Zum Schluss noch das. Die Tageszeitung fixiert einen neuen Trend in den sozialen Medien. Es zeugt geradezu von Medienkompetenz, seinen Partner nicht mehr zu posten. Laut Donata Künzberg signalisieren Frauen damit sich selbst, ich habe andere Themen als eine Cishete zu sein. Falls Sie jetzt denken, das müsste man gründlicher erklären, aber dafür ist ja wohl mal wieder keine Zeit mehr. Dann entgegnen wir Ihnen mit einer SZ-Überschrift: Ertappt.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.